Hallo, zu Winklers Wochenschluss. Ohne Michael Winkler, stattdessen mit mir, Christian Gombert, Fondsmanager der St. Galler Kantonalbank, Deutschland. Wir haben heute den 19. September. Wir haben heute die 39. Ausgabe und es geht wieder mal um die FED. Wir hatten ja Mittwoch schon über die FED gesprochen. Abends hat dann die FED getagt und die Zinsen gesenkt. Heute lautet die Überschrift, die FED macht einen guten Job. Jerome Powell, you're not fired. You're not fired, das würde Donald Trump sicherlich nicht sagen. Er würde ja gern Jerome Powell feuern. Aber wir finden, dass er bisher einen guten Job gemacht hat. Und damit wollen wir auch anfangen. Was wurde am Mittwoch gesagt? Am Mittwoch wurde als erstes mal eine Zinssenkung verkündet um 25 Basispunkte. Das ist die erste Zinssenkung in diesem Jahr. Wir sind jetzt in der Spanne von 4 bis 4,25%. Die Entscheidung fiel auch fast eindeutig, 11-1 Stimmen. Die eine Stimme, die dagegen war, die er 50 Basispunkte wollte, wurde von Trump eingesetzt, Stephen Miron. Dementsprechend 11 waren dafür, dementsprechend auch hier eine Konsensentscheidung. Wichtig auch in dem Zusammenhang, wie geht es weiter? Es werden weitere Zinssenkungen in Aussicht gestellt. Gut, einige Teilnehmer gehen nur von einer Zinssenkung aus, andere wiederum gehen von 1,25% aus. Das sind dann mehrere Zinsschritte und das sind wahrscheinlich auch große Zinsschritte, sodass es eigentlich eher unwahrscheinlich ist, dass diese 1,25 kommt. Begründet wird das Ganze mit der wirtschaftlichen Lage, nämlich am Arbeitsmarkt. Dieser schwächelt. Wir haben jetzt eine Arbeitslosenquote von über 4%. Das ist das höchste Niveau seit Oktober 2021. Wir haben eine Inflation, die bei 3% liegt. Ja, sie liegt über dem Zielwert von 2%. Nichtsdestotrotz sind beide Daten jetzt im internationalen Vergleich kein großes Problem und sie können auch dafür herhalten, weitere Zinssenkungen zu machen. Das war also die Ankündigung am Freitagabend. Jetzt gucken wir mal, was das für die Kapitalmärkte bedeutet hat. Wir fangen mal mit dem Wechselkurs an, nämlich mit dem US-Dollar. Die erste Reaktion war, dass der US-Dollar schwächer gegenüber dem Euro wurde. Wenn wir uns hier den Chart anschauen, MACD sieht eher nach Kauf aus, also sprich nach Schwäche aus für den US-Dollar. RSI auch ein bisschen. Wir sind über den gleitenden Durchschnitten. Also das heißt, man kann schon die These vertreten, dass der US-Dollar gegenüber dem Euro weiter schwächer wird, was gut ist für die Exporteure in den USA, was schlecht ist für die Exporteure in Europa. So, der Aktienmarkt, erste Reaktion. Ich dachte an Sektorrotation. Der Dow Jones war 0,5% im Plus, Nasdaq minus 0,7%. Das heißt also, eher Old Economy ist gelaufen statt Technologie. Aber diese Bewegung hielt dann auch nur den Mittwoch. Am Donnerstag, vor allem wegen der Kursreaktion von Intel, auf die wir gleich zu sprechen kommen, waren dann alle drei Indizes, Dow Jones, S&P und Nasdaq, im Plus und waren relativ freundlich. Also der Aktienmarkt hat diesen Zinsschritt eher positiv aufgenommen. Der Rentenmarkt, erste Reaktion waren hier fallende Renditen, das heißt also Erholung, also auch hier eher was Positives. Ich habe mir heute Morgen dann nochmal die 30-Jährige, den Chart angeschaut und möglicherweise ist das ein Thema für den nächsten Weitblick oder den nächsten Wochenschluss. Hier kann es dazu kommen, dass wieder Kaufsignale generiert werden. Das würde dann heißen, dass die Renditen am langen Ende wieder steigen. Aber dazu kann dann Michael Winkler nächste Woche etwas erzählen. Vielleicht noch ein Wort zu den alternativen Währungen, die wir ja auch am Mittwoch angesprochen haben. Das ist Gold und das sind die Kryptos. Gold, erste Reaktion eher schwächer, allerdings nach Rekordlauf. Bitcoin eher eine positive Reaktion. Das heißt also insgesamt, die FED-Sitzung und die Zinssenkung wurden gut aufgenommen am Markt. Wenn man sich die Fundamentaldaten anschaut, die USA hatten höheres Wirtschaftswachstum, die Arbeitslosenquote ist jetzt im internationalen Vergleich nicht das größte Problem. Die Inflation, ja, wir sind halt bei 3%, nicht bei 2%. Das geht auch. Der Aktienmarkt ist auf Rekordniveau. Dementsprechend macht die Fed aus unserer Sicht einen guten Job. Gucken wir uns mal das Sentiment an. Das haben wir lange nicht mehr gemacht. Wir sind weiterhin beim Fear and Greed Index von CNN auf Greed, gierig. 62%. Sie wissen ja, wenn wir die Extremen erreichen, verhalten wir uns gerne antizyklisch. Also bei extremer Gier tendieren wir zu verkaufen, bei extremer Fear oder extremer Angst sind wir eher Käufer. Bei 62 sind wir für uns erstmal im Niemandsland. Das sieht man auch am Chartverlauf. Wir sind seit Mai auf diesem Niveau. Die Märkte steigen. Also wir kriegen hier über den Fear and Greed von CNN kein Signal, dass wir was machen können oder sollten. Jetzt kommen wir mal zu den Nachrichten aus dem Halbleitermarkt. Ich habe Nvidia den Chart mitgebracht. Wir hatten hier zwei größere Nachrichten. Nvidia gestern investiert 5 Milliarden in Intel zum Kurs von 23,28 US-Dollar. Ziel ist es hier, die Zusammenarbeit in der AI-Infrastruktur und bei den PC-Chips zu erhöhen. Daraufhin ist die Intel-Aktie in der Spitze über 30% gestiegen. Ich habe jetzt mal den Kurs aufgenommen, plus 23, Nvidia plus 3%. Ob das alles so nachhaltig ist, sei mal dahingestellt. Für uns ist wichtiger die Frage, was passiert jetzt eigentlich mit Taiwan Semiconductors? Das ist eine Position, die wir im Fonds haben. Das kann man positiv, das kann man aber auch negativ lesen. Was Anfang der Woche negativ gelesen worden ist bei Nvidia, war Antimonopolermittlung in China. Hier geht es um die Übernahme von Mellanox. Hier gibt es möglicherweise Verstöße in der Publikation. Das belastet auch die Handelsgespräche USA-China. Generell, Nvidia braucht für den Investment Case irgendwann Umsätze aus China, weil die Aktie ist aus unserer Sicht aktuell so hoch bewertet. Sie braucht also noch viel Wachstum. Dementsprechend ist das eher mal eine negative Nachricht. Nichtsdestotrotz, charttechnisch, wir sind an der 38-Tage-Linie. Wir bilden im MACD möglicherweise ein Kaufsignal kurzfristig. Der RSI sieht auch eher positiv aus. Das heißt, kurzfristig kann die Aktie vielleicht nochmal auf alte Höhen gehen. Wir sind derzeit in der Position nicht engagiert, vor allem aufgrund der Bewertung. So, jetzt hatten Sie relativ viele Fragen. Dafür bin ich auch sehr dankbar, weil das dieses Format interaktiver macht und weil es natürlich auch für mich eine Challenge ist, auf diese Fragen dann so einzugehen. Die erste Frage war Update zu den deutschen Versicherern, Münchner Rück und Allianz. Jetzt wissen die meisten Zuschauer, dass wir per se positiv sind für die Versicherung. Wir haben einige Käufe im Versicherungssektor. Was uns hier gefällt, ist das Pricing derzeit stetig nach oben geht. Also wir haben hier Preismacht. Schäden dieses Jahr, gut, die Hurricane-Saison ist noch nicht zu Ende, sind aber überschaubar. Das heißt, wir werden eigentlich ein ganz gutes Jahr für die Versicherung bekommen. Wir haben strukturelles Wachstum bei einer günstigen Bewertung. Wenn man sich jetzt Allianz anschaut, hier haben wir ein 12er KGV für dieses Jahr, ein 10er KGV für 2027. Münchner Rück ist noch ein Schnaps billiger, 11 und 9. Wir haben eine attraktive Dividende, die auch eigentlich jedes Jahr steigen sollte. Also von der Schiene, von der Bewertung, vom strukturellen Wachstum mögen wir die Aktie. Wir haben die Münchner Rück im SGKB Aktien Flex in unserem Leitfonds. Münchner Rück und Allianz sind auch Bestandteil im Dividendenfokus. Das ist der andere Fonds, den ich mache. Hier sind per se Versicherungen stärker gewichtet aufgrund der Dividendenkriterien. Oder vielleicht bleiben wir ganz kurz nochmal bei dem Chart. Wenn wir uns das Chart technisch anschauen, ich habe die Allianz mitgebracht. Der RSI sieht eher nach einer Bodenbildung aus. Wir brauchen vielleicht noch ein, zwei feste Tage, dann wird der MACD auch drehen. Wir sind an der 200-Tage-Linie. Ich habe also in der Aktie die Position im SGKB-Aktiendividenden aufgebaut in den letzten Tagen. Das so viel zur Allianz. Hier habe ich nochmal den 5-Jahres-Chart mitgebracht. Da sieht man auch, dass das eine schöne Aktie ist für Buy and Hold plus die Dividende. Insgesamt, der Versicherungssektor ist bei uns positiv gesehen. Ich zähle einfach mal ein paar Unternehmen auf, die wir hier haben. Wie gesagt, in Deutschland die Allianz, die Münchner Rück. In der Schweiz haben wir natürlich aufgrund der Indexzusammensetzung sehr viele Versicherer. Hier würde ich vielleicht mal eine Baloise hervorheben. Baloise ist ein Unternehmen, was derzeit in einem Merger sich befindet mit Helvetia. wenn dieser Merger dann durchgeht, wird Baloise Helvetia eine der größten Versicherungsunternehmen in der Schweiz sein und dementsprechend auch ein höheres Indexgewicht haben. In Frankreich, und das war dann, glaube ich, letzte Woche ein Thema, die AXA, die haben wir jetzt auch noch mal ein bisschen zugekauft. Und in den USA halten wir mehrere Versicherungen. Ich habe jetzt mal drei mitgebracht. Das ist die Allstate, das ist die Progressive und das ist die AIG. In den letzten Tagen waren wir hier in dem Sektor eher auf der Kaufseite. So viel zur Frage zu den Versicherungen. Die nächste Frage ist im selben Sektor, nämlich dem Financial Sektor. Das sind die Börsen. Hier wurde explizit nach der London Stock Exchange gefragt, die wir schon hier in dem Weitblick hatten, und nach der Hong Kong Exchange. Ich habe daneben noch die CME mitgebracht. Das ist ein amerikanischer Börsenbetreiber, den wir jüngst in unser Portfolio mit aufgenommen haben. Börsen sind per se defensive Unternehmen. Sie profitieren vom Handel. Der Handel nimmt meistens zu, wenn es zu Korrekturen kommt, beziehungsweise wenn es zu Ausschlägen kommt. Das heißt, Börsen sind im ersten Schritt auch ein leichter Hedge gegen Kursverluste. Wenn die Kursverluste dann länger dauern, beziehungsweise wenn wir dann in eine Base reinkommen, dann verlieren die Börsen natürlich auch. Sie sind höher bewertet. Ich habe mal die KGVs für 25 und 27 mitgebracht. Am höchsten ist die Hong Kong Stock Exchange bewertet mit 33. Die CME ist mit, sagen wir mal, 24 Mal für dieses Jahr bewertet und die London Stock Exchange mit 21,6. Dividendenrenditen ist vor allem bei der CME interessant. Was man vielleicht hier auch sagen muss, die Börsen dienen meistens auch als Proxy für das Land. Wie attraktiv ist das Land? Dementsprechend schauen wir da schon auf das Sentiment für das Land. Und man muss einfach sagen, UK und Frankreich, das Sentiment hat sich eingetrübt. Die Positionen, wahrscheinlich viele Investoren sind in beiden Ländern untergewichtet. Wir sind auch untergewichtet. Das heißt also, das Sentiment UK belastet die Londoner Stock Exchange. Hinzu kommt, wenn es eine Belastung beim Sentiment gibt, gibt es meistens auch weniger IPOs. IPOs ist so ein bisschen ein Treiber für eine Börse. Wir haben wesentlich mehr IPOs in Hongkong. Dementsprechend haben wir hier ein höheres Wachstum. Wir haben die Chance, dass jetzt mehr internationale Investoren wieder zurück nach China gehen und einfach dann den Handel dort befeuern. Bei der London Stock Exchange ist natürlich immer das Thema Übernahmen. Also es gibt jetzt seit wahrscheinlich 10 oder 15 Jahren immer wieder einen Versuch, die London Stock Exchange zu erwerben. Das kann jederzeit wieder aufkommen. Das können wir natürlich nicht prognostizieren. Insgesamt wichtiger Punkt, wir mögen die Börsen, sie sind defensiv, sie sind Bestandteil von unseren Fonds. Wir hätten jetzt natürlich auch noch die deutsche Börse hier nennen können, die auch davon profitiert, dass mehr internationale Investoren Deutschland kaufen. So, die nächste Fragen habe ich jetzt keine Folie gemacht, das ist Wolters Kluwer und Vinci. Wolters Kluwer passt aktuell nicht in unsere Portfoliokonstruktion. Die Aktie fällt, wir haben bessere Titel. Dementsprechend kann ich hier zu wenig sagen. Der andere Wert ist spannend, Vinci, also französischer Bau- bzw. Infrastrukturunternehmen, leidet aktuell ein bisschen darunter unter dem Thema Haushalt Frankreich, beziehungsweise man hat auch Infrastrukturprojekte in UK, was natürlich dasselbe Problem dort darstellt. Dementsprechend, wir mögen Vinci, wir finden die Dividendenrendite gut, wir finden das Management gut, wir finden das Gewinnwachstum okay. Wir haben aber derzeit so ein bisschen das Risiko, wie geht es weiter mit den Haushalten, wie geht es weiter mit dem Spending oder für Infrastrukturprogramme, und haben einfach gesagt, dass wir diesen Wert derzeit im Industriesektor nicht halten wollen. Stattdessen wollen wir Verteidigungsunternehmen kaufen und da vor allem aus Deutschland. Und damit weiß wahrscheinlich jeder, welchen DAX-Wert ich damit meine. So, das zu Wolters Kluwer und Vinci. Jetzt mal so um einem Unternehmen. Es gab eine Frage so Glencore. Das freut mich natürlich ganz besonders. Wie Sie vielleicht wissen, mein Sektor, über den ich am liebsten rede, ist der Mining-Sektor. Glencore ist das Unternehmen im Mining-Sektor, was aus unserer Sicht die höchste Qualität hat. Allerdings Überschrift No Need to Hurry. Charttechnisch haben wir hier keine Impulse. Wir haben die Aktie in den Portfolien, allerdings nicht signifikant groß. Das liegt einfach daran, dass wir derzeit keinen Katalysator sehen, der die Aktie nach vorne bringen kann. Wir haben ein bisschen bei Glencore das Problem Kohle. Kohle ist natürlich aus ESG-Gesichtspunkt nicht positiv. Die Kohlepreise waren 22 sehr hoch, sind seitdem zurückgekommen. Dementsprechend hat das Unternehmen hier weniger Gewinnwachstum. Was Chancen darstellen können, aber dafür brauchen wir dann am Ende des Tages auch China und die Nachfrage aus China, die müsste anziehen, das sehen wir derzeit noch nicht. Die erste Chance ist Kupfer. Kupfer ist aus unserer Sicht dazu verdammt, in den nächsten Jahren höher zu tendieren, wenn nicht mehr investiert wird. Es wird einfach so wenig investiert. Wir haben hier strukturelle Treiber wie die E-Mobilität, wie die grüne Transformation und auch Datencenter. Wir brauchen strukturell einfach aus diesem Bereich etwa 1,5% neues Kupfer jedes Jahr. Das entspricht einer kleinen Mine. Allerdings sehen wir derzeit keine neuen kleinen Minen, die an den Markt kommen. Das heißt, mit jedem Jahr baut sich hier Nachfrageüberhang auf. Und das wäre dann sehr positiv und das wäre auch für uns der Hauptkatalysator, wann wir die Glencore stärker gewichten. Bei Glencore ist es noch so, dass es hier auch ein paar Synergien gibt, beziehungsweise Portfoliooptimierung. Das heißt also, insgesamt können die Gewinne nach vorne hin sich sehr schön entwickeln und das sollte dann natürlich auch einhergehen mit einer steigenden Dividende beziehungsweise einer steigenden attraktiven Cash-Allokation zurück an die Aktionäre. So viel zu Glencore und jetzt hatte ich Glück diese Woche, weil sie meinen zweiten Lieblingssektor dann auch angesprochen haben. Zwar ein bisschen kritisch, das war Lufthansa Ryanair. Dazu möchte ich doch auch gerne nochmal Stellung nehmen. Ja, der Frager hat recht gehabt. Lufthansa ist definitiv kein Qualitätsunternehmen. Lufthansa ist definitiv kein Unternehmen, was man sehr lange halten muss. Dafür ist das Geschäftsmodell zu volatil und vor allem die Margen sind zu gering. Mir war es wichtig, als ich am Mittwoch auf diesen Wert hingewiesen habe, dass es eher eine Trading-Opportunität ist, weil wir kurzfristig hier 2-3 Katalysatoren haben. Wir haben eine Bewertung bei Lufthansa, 6,8 mal KGV und 5,2. Das ist günstig, aber viel wichtiger ist, und das geht jetzt auch in Richtung des Fragenden, das KBV, das Kurs-Buch-Verhältnis. Und da ist es mir wichtig zu sagen, jedes Mal, wenn das KBV unter 1 ist, sind das nicht die Werte, die wir strategisch kaufen wollen. Das sind eher opportunistische Käufe. Das bedeutet nämlich, dieses Unternehmen schafft keinen Wert. Nur Unternehmen, die ein Kurs-Buch-Verhältnis über 1 haben, sind Unternehmen, die tendenziell Wert schaffen. Und da hilft auch nicht die attraktive Dividendenrendite von 4,1. Aber kommen wir zurück zum opportunistischen Kauf. Wir werden in Q3 das Passagiergeschäft sehen, was einfach einen sehr großen Teil des Gewinns ausmacht und wahrscheinlich genauso gut ist wie im letzten Jahr. Dann sehen wir das Cargo-Geschäft. Das wird wahrscheinlich ein bisschen schwächer sein. Nichtsdestotrotz wird auch hier der Großteil in Q4 generiert. Das heißt, Q3 kommt im November, Q4 wird so im Februar kommen. Da werden wir eher positive Nachrichten bekommen. Und zum Schluss kommt natürlich noch der Punkt, wenn internationale Investoren Deutschland kaufen wollen, dann werden sie tendenziell Werte kaufen, die ein höheres Beta haben. Und da qualifiziert sich dann auch Lufthansa. Es wurde in der Frage gefragt, warum nicht Ryanair, beziehungsweise der Verweis auf Ryanair. Auch absolut richtig, Ryanair ist doppelt so teuer wie die Lufthansa. Und wahrscheinlich, wenn man es um die Steuer adjustieren würde. In Irland zahlt man deutlich weniger Steuern als in Deutschland. Deswegen ist der KGV-Vergleich ein bisschen unfair. Ryanair ist einfach teurer als die anderen Fluglinien. Aber jetzt schauen wir hier mal auf das Kursbuchverhältnis. Und da sehen wir für dieses Jahr 3, fürs nächste Jahr 2. Das heißt, diese Gesellschaft schafft Wert. Und das haben sie auch bewiesen. Sie haben sehr hohe Margen, sie haben sehr gutes Yield-Management. Und das wäre eine Aktie, die wir aus strategischen Gründen kaufen würden. Jetzt müssen wir aber auch sagen, Passage, natürlich werden sie auch in Q3 das zeigen. Allerdings ist Ryanair, hat ein gebrochenes Geschäftsjahr. Sie sind dann erst in Q2, im Kalenderjahr Q3. Das heißt, sie berichten über die Sommermonate. Die Prognose wird ein bisschen vorsichtiger sein, weil man einfach noch 6 Monate vor der Brust hat, während bei Lufthansa hat man nur noch 3 Monate. Also das heißt, Die Guidance bei Ryanair wird wahrscheinlich ein bisschen schwächer, im Wording ein bisschen schwächer sein als bei Lufthansa. Nichtsdestotrotz wäre Ryanair durchaus ein Case, den man sich strategisch anschauen kann. Ich hoffe, damit habe ich die Frage beantwortet und nochmal vielen Dank für Mining und Logistik. Das sind doch meine Lieblingsthemen. Kommen wir dann damit auch zum Fazit. Wir haben angefangen, über die Fed zu sprechen. Wir finden, dass die Fed einen guten Job macht, anders als die Politik in den USA. Wir haben die erste Zinssenkung gesehen. Die ist gut aufgenommen worden vom Kapitalmarkt. Der US-Dollar steht so ein bisschen im Mittelpunkt, weil er einfach weiter so Schwäche tendieren kann, was dann Exporteure in den USA bevorteilt. Exporteure in Europa werden darunter wieder leiden. Der Exportsektor war heute nicht das große Thema bei den Zuschauerfragen. Wir sind auf die Versicherungen und auf die Börsen eingegangen. Das sind tendenziell defensivere Sektoren. Daneben sind wir auf die Frage Glencore und Lufthansa. Das sind eher zyklische Komponenten, die günstig sind und möglicherweise dann in den nächsten Monaten eine Performance generieren können, eingegangen. So, und der letzte Punkt, nochmal der Hinweis, wir sind eher defensiv positioniert und das liegt vor allem an der hohen Bewertung aus dem Technologiebereich. Das war's jetzt für mich für diese Woche. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Nächste Woche wird dann in alter Frische Michael Winkler wieder zurückkommen. Bis dahin, Ihr Christian Gombert.